Ein paar Dinge müssen erklärt werden, bevor ich meine Geschichte erzähle. Erstens hat die Küche meines Hauses ein großes Fenster neben der Hintertür. Wenn man hinausschaut, kann man den Hinterhof sehen. Es gibt keinen Vorhang, der es bedeckt, und es ist ziemlich offen. Normalerweise sitze ich am Esstisch, der diesem Fenster gegenübersteht, um meine Hausaufgaben zu machen oder einfach zu entspannen. Zweitens haben wir zwei kleine Mischlingshunde aus Shetland und Malteser. Sie sind niedlich, aber sie bellen bei fast jedem Geräusch, das sie draußen hören. Drittens, als das passierte, war ich allein zu Hause mit meinem 14-jährigen Bruder. Schließlich haben unsere Nachbarn eine Katze, die oft in unserem Garten herumschleicht. Jetzt, da du weißt, wie der Ort aussieht, hier die Geschichte. Vor ein paar Monaten beschlossen meine Eltern, einen kurzen zweitägigen Ausflug zu machen, um sich zu erholen. Mein Bruder und ich dachten, wir bräuchten keine Babysitterin und sagten ihnen, dass wir allein zurechtkämen. Sie stimmten zu und fuhren an einem Samstagmorgen früh los. An diesem Tag passierte nichts. Alles fühlte sich wie immer an. Gegen 23.30 Uhr beschlossen mein Bruder und ich, schlafen zu gehen. Ich vergewisserte mich, dass alle Türen und Fenster abgeschlossen waren, und löschte das Licht, bevor ich in mein Zimmer ging. Gegen 2 Uhr morgens wurde ich vom lauten Bellen meiner Hunde geweckt. Das war nicht ungewöhnlich, da die Katze der Nachbarn gerne nachts unterwegs war und die Hunde uns immer auf ihre Anwesenheit aufmerksam machten. Ich ignorierte es und versuchte wieder einzuschlafen, aber diesmal hörte das Bellen nicht auf. Es ging viel länger als sonst, und das kam mir seltsam vor. Nach etwa 10 Minuten beschloss ich aufzustehen, um nachzusehen. Zuerst schaute ich in das Zimmer meines Bruders, um sicherzugehen, dass er noch schlief, und das tat er. Ich wollte ihn nicht wecken, also ging ich allein hinunter. Die Hunde waren in der Küche, bellten und knurrten in Richtung des großen Fensters. Zuerst dachte ich, es sei wieder die Katze, weil sie gerne im Garten umherstreifte. Ich schaltete das Licht in der Küche ein und sah mich um, ob irgendetwas ungewöhnlich war, aber alles war normal. Ich kniete mich hin, um nach den Hunden zu sehen und sicherzugehen, dass es ihnen gut ging. Sie schienen in Ordnung zu sein, nur sehr aufgeregt. Ich schaute durch das Fenster und erwartete, die bekannte freche Katze zu sehen, aber sie war nicht da. Das ließ mir den Magen zusammenkrampfen. Irgendetwas an der ganzen Situation fühlte sich sehr beunruhigend an. Danach konnte ich meine Nervosität nicht mehr abschütteln und an Schlaf war nicht zu denken. Ich setzte mich an den Esstisch, öffnete YouTube und versuchte, mich abzulenken. Aber das funktionierte höchstens 10 Minuten. Dieses unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden, kroch mir den Rücken hinunter. Meine Augen wanderten immer wieder zu dem großen Küchenfenster und das Unbehagen wurde unerträglich. Ich beschloss, das Licht auszuschalten und wieder nach oben zu gehen. Bevor ich ging, nahm ich ein Küchenmesser, nicht weil ich glaubte, dass ich damit viel ausrichten könnte, falls etwas passieren würde, aber ich dachte, es wäre besser als gar nichts. Oben schaute ich noch einmal in das Zimmer meines Bruders. Er schlief tief und fest. Schließlich setzte ich mich auf den Flur, um hören zu können, falls unten etwas passieren sollte. Dann begannen die Hunde wieder zu bellen, diesmal so frenetisch, dass mein Herz raste. Mir stiegen Tränen in die Augen, während die Panik in mir hochstieg. Ich wusste, dass ich es nicht länger ignorieren konnte. Meine Hände zitterten, als ich den Notruf wählte. Die Mitarbeiterin sagte mir, dass die Polizei in etwa 15 Minuten eintreffen würde. Das fühlte sich wie eine Ewigkeit an, aber ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich schlich die Treppe hinunter und versuchte, kein Geräusch zu machen. Als ich in den Flur kam, bemerkte ich, dass das Bewegungsmelderlicht in der Nähe der Haustür eingeschaltet war. Mein Kopf wollte es abtun, vielleicht war es wieder die Katze der Nachbarn, aber mein Bauchgefühl wusste, dass es nicht so war. Trotzdem ignorierte ich die Anzeichen und ging in die Küche. Die Hunde bellten unaufhörlich und starrten zum Fenster, als ob sie etwas sehen könnten, das ich nicht sah. Gerade als ich das Licht einschaltete, bemerkte ich eine Bewegung im Hinterhof. Ich erstarrte, mein Herz pochte in meinen Ohren. Die Gestalt war groß und schlich sich direkt auf die Hintertür zu. Meine Hunde waren außer sich, knurrten und bellten fast ohrenbetäubend. Wer auch immer es war, er war riesig. Viel größer und breiter als ich. Ich war damals 16 und nur etwa 1,60 Meter groß. Es gab keine Möglichkeit, dass ich mich verteidigen könnte. Die Gestalt beschleunigte und ging direkt zur Tür. Mir wurde ganz flau im Magen und ich konnte kaum atmen. Es war klar, dass man mich durch das Fenster gesehen hatte. Ich hielt das Messer fest in der Hand, aber ich wusste, dass es nicht ausreichen würde. Dann, wie ein Zeichen, klopfte die Polizei an die Haustür. Eine Welle der Erleichterung überkam mich und ich rannte, um ihnen zu öffnen. Der Eindringling muss das Geräusch gehört haben, denn als die Beamten den Hof absuchten, war die Person schon verschwunden. Ein Polizeihund nahm die Spur auf und schließlich fingen sie den Mann ein paar Straßen weiter. Es stellte sich heraus, dass er bereits wegen versuchter Körperverletzung verhaftet worden war und unter Bewährung stand. Dieses Mal wurde er wegen versuchten Einbruchs angeklagt. Zum Glück wurden weder mein Bruder noch ich verletzt. Alles ging gut aus, aber ich ertrage es bis heute nicht, allein zu Hause zu bleiben. An den Mann, der in dieser Nacht versuchte, in unser Haus einzudringen, ich hoffe, wir begegnen uns nie wieder. Lass uns nie wiedersehen. Das passierte, als ich 16 Jahre alt war und wegen eines verdammten Magenvirus zu Hause festsaß. Es war Oktober 2016 und ich hatte mich seit ein paar Tagen furchtbar gefühlt. Meine Mutter, die als alleinerziehende Mutter zwei Jobs hatte, war nicht zu Hause. Die meiste Zeit lag ich zusammengerollt im Bett, mit einem Eimer neben mir für den Fall, dass sich mein Magen drehte. Da ich nichts anderes zu tun hatte, lief der alte Fernseher mit ein paar belanglosen Tagesprogrammen. Wenn du jemals The Price is Right oder Judge Judy gesehen hast, weißt du, was ich meine. Gegen 13 Uhr knurrte mein Magen lauter als sonst. Und ich dachte, vielleicht sei es jetzt sicher, etwas zu essen. Ich hatte seit Tagen keine Nahrung bei mir behalten, aber ich glaubte, ein paar Salzcracker würden gehen. Langsam schleppte ich mich in die Küche, nahm ein paar Saltines und knabberte hoffnungsvoll an einem. Ich griff mir eine Handvoll und ging zurück in mein Zimmer. Als ich die Treppe hinaufging, hörte ich ein Geräusch, das mich erstarren ließ. Das typische Summen eines iPhones. Da mein Telefon das einzige im Haus war, ging ich davon aus, dass es meines war. Aber als ich nachsah, hatte ich keine Benachrichtigungen. Ich schob es als Einbildung meines benebelten Kopfes ab und ging zurück ins Zimmer. Ich schaltete den Fernseher aus, legte mich hin und schloss die Augen, in der Hoffnung einschlafen zu können, um die Übelkeit zu lindern. Gerade als ich begann wegzudämmern, hörte ich es wieder dasselbe Summen, diesmal aber näher. Fast so, als wäre es direkt vor meiner Zimmertür. Meine Brust zog sich zusammen, während ich mich auf Zehenspitzen zum Fenster schlich und den Vorhang ein Stück beiseite schob, um hinauszusehen. Die Straße war leer, keine Autos, keine Fußgänger, nichts Ungewöhnliches. Ich trat in den Flur und sah mich um, lauschte angestrengt nach Geräuschen. Das Haus war unheimlich still. Trotzdem war das Summen real gewesen, da war ich sicher. Mein Magen krampfte, während ich mich an der Wand entlang zum Bad schob. Als ich dort ankam, schloss ich die Tür nicht ganz. Irgendetwas ließ mich zur Dachluke blicken. Normalerweise war sie fest verschlossen, aber jetzt drang ein schwacher Lichtspalt durch die Ränder. Er flackerte und bewegte sich, als würde jemand mit einer Taschenlampe umhergehen. Mein Puls hämmerte in meinen Ohren. Ich rannte zurück in mein Zimmer, schnappte mir das Telefon und begann, panische Nachrichten an meinen Großvater zu tippen. Er rief sofort an. Seine Stimme war fest, aber ernst, als er fragte, was los sei. Als ich ihm von dem Licht erzählte, sagte er, ich solle ein Foto von der Dachluke machen und ihm schicken. Aber ich konnte nicht. Meine Beine fühlten sich wie festgeklebt ans Bett und eine Welle von Kälte überkam mich. Ich sagte ihm, er solle kurz warten, zog meine Hausschuhe an und ging noch im Pyjama nach draußen. Die kalte Luft traf mich wie ein Schlag ins Gesicht, aber ich blieb am Telefon mit meinem Großvater und erzählte ihm, wie verängstigt ich war. Er sagte, dass der Dachboden keine Lichtquelle haben dürfte und fragte, ob ich zu ihm kommen könne. Ich zögerte, sagte, dass ich mir nicht sicher sei, weil mein Magen immer noch schlecht war. Seine Stimme blieb ruhig, aber bestimmt, und er drängte mich, zumindest in den Garten zu gehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Vorsichtig näherte ich mich der Hintertür und er sagte, dass er bald bei mir sei. Ich hörte, wie er meiner Großmutter etwas zurief, bevor er auflegte. Ich blieb im Garten, zitternd, und klammerte mich an das Telefon wie an einen Rettungsring. Es dauerte nicht lange, bis ich meinen Großvater die Straße hinunter auf mich zukommen sah. Er ging ins Haus und sagte sanft, ich solle unten bleiben, während er den Dachboden überprüfte. Meine Beine waren wie Wackelpudding, während ich in der Küche wartete und das Knarren der Treppe hörte, als er hinaufstieg. Fast sofort kam er zurück, bleich, aber gefasst. Er legte mir seinen Mantel um die Schultern und sagte, wir müssten das Haus verlassen. Ich widersprach nicht. Mein Magen krampfte, als ich ihm nach draußen folgte, und ehe ich mich versah, übergab ich mich auf dem Bürgersteig. Mein Großvater rieb mir den Rücken und murmelte, dass alles gut werden würde. Was dann passierte, fühlte sich an wie ein Albtraum. Er rief die Polizei, während er eine Hand auf meiner Schulter hielt. Er erklärte, dass er beim Blick in den Dachboden gesehen hatte, dass das Licht nicht zufällig war, es kam von einem Telefon. Er hatte ein ungutes Gefühl und beschloss, lieber Hilfe zu holen, als weiter nachzuforschen. Als die Polizei eintraf, stiegen sie hinauf und fanden einen Mann, der sich auf dem Dachboden versteckt hatte. Ich konnte kaum glauben, was ich sah, als sie ihn herausbrachten. Er war ungepflegt, keine 26 Jahre alt und wirkte völlig unbeeindruckt. Es stellte sich heraus, dass dieser Typ 4 Tage lang als unbefugter Bewohner auf unserem Dachboden gelebt hatte. Sein Telefon hörte nicht auf zu vibrieren, weil er einem Freund Nachrichten schickte, damit dieser zu ihm kam. Er blieb still, wenn er mich im Haus hörte, schlich aber hinunter, wenn niemand da war, um das Bad zu benutzen und Essen zu holen. Allein der Gedanke daran jagte mir einen Schauer über den Rücken. Wie war mir nur nicht aufgefallen, dass etwas fehlte? Die Taschenlampe seines Telefons war seine einzige Lichtquelle und irgendwie hatte der Akku all die Zeit gehalten. Die Polizei meinte, er sei wahrscheinlich hereingekommen, als die Tür offen stand. Unsere Nachbarschaft war ruhig und wir schlossen tagsüber kaum jemals ab, weil wir dachten, es sei sicher. Diese Gewohnheit hätte uns beinahe teuer zu stehen gekommen. Mein Großvater war wütend auf meine Mutter, weil sie die Tür offen gelassen hatte und ehrlich gesagt konnte ich ihm nicht widersprechen. Danach schlossen wir immer ab, ohne Ausnahme. Selbst jetzt als Erwachsener überprüfe ich vor dem Schlafengehen alle Schlösser 2-mal. Ich werde den Ausdruck dieses Mannes nie vergessen, als die Polizei ihn abführte ruhig, als hätte er nichts Falsches getan. Dieser Anblick dreht mir noch heute den Magen um. Als ich ungefähr 14 Jahre alt war, vor 6 Jahren, war ich an einem ruhigen Nachmittag im Haus meiner Freundin. Meine Eltern waren unglaublich streng und ich hätte eigentlich nicht dort sein dürfen, aber ich dachte mir, was sie nicht wussten, würde ihnen nicht schaden. Meine Freundin, die 2 Jahre jünger war als ich, und ich hatten den größten Teil des Tages damit verbracht, einfach Blödsinn zu machen, ohne etwas Besonderes zu tun. Alles schien völlig normal, bis es plötzlich unerwartet an der Tür klopfte. Wir waren allein in ihrem Haus und keine von uns erwartete Besuch. Normalerweise denke ich nicht 2-mal über Gefahr nach, wenn es um mich selbst geht, aber ich bin extrem beschützerisch gegenüber anderen. Also ging ich nachsehen, was los war. Ich schaute durch den Vorhang und sah einen Mann, vermutlich in seinen 30ern, der eine Mappe in der Hand hielt. Sein Auto stand nicht in der Einfahrt, sondern auf der Straße vor dem Haus. Ich wusste, dass er mich durch das Fenster gesehen hatte, weil er sofort zu sprechen begann. Irgendetwas darüber, dass er das Kabel reparieren müsse. Meine Freundin stand wie gelähmt auf der Treppe, mit einer Mischung aus Verwirrung und Angst im Gesicht. Ihre Eltern sagten ihr immer Bescheid, wenn jemand im Haus arbeiten sollte, und das hier war keine dieser Gelegenheiten. Alles fühlte sich seltsam an. Ich dachte, es wäre das Beste, ihn zu ignorieren, die Tür nicht zu öffnen und zu warten, bis er wieder ging. Das schien doch logisch, oder? Aber anstatt zu gehen, klopfte der Mann weiter, immer lauter. Das Klopfen verwandelte sich bald in heftiges Schlagen, als würde er die Tür treten. Das Geräusch war so aggressiv, dass es schien, als würde das ganze Haus beben. Obwohl die Straße belebt war, herrschte eine seltsame Stille. Kein Nachbar schien den Aufruhr zu bemerken oder sich darum zu kümmern. Panik stieg in mir auf. Meine Freundin war zu verängstigt, um sich zu bewegen, geschweige denn klar zu denken. Also wusste ich, dass es an mir lag. Mein Herz raste, während ich in die Küche ging und das größte Messer nahm, das ich finden konnte. Ich vergewisserte mich, dass die Hintertür abgeschlossen war und kehrte zu der Treppe zurück, wo meine Freundin mit weit aufgerissenen Augen vor Angst saß. Wir duckten uns, verborgen hinter den Wänden auf jeder Seite. Dann hörte alles auf. Das Schlagen, das Rufen. Alles war still. Die plötzliche Stille war noch schlimmer als der Lärm. Ich hielt den Atem an, als ich sah, wie sich langsam der Türgriff drehte. Der Mann versuchte einzutreten, aber als er nicht nachgab, hörte er auf. Ich dachte, er hätte vielleicht endlich aufgegeben, aber gerade als ich anfing, mich zu entspannen, hörte ich etwas anderes, und es war viel schlimmer. Wäre ich älter gewesen, glaube ich, hätte dieser Typ sich nicht getraut, so zu handeln. Seine Stimme hatte einen instabilen Ton, als ob er sich kaum zurückhalten konnte. Und das drehte mir den Magen um. Wir blieben wie eingefroren stehen, atmeten kaum. Minuten vergingen und einen Moment lang dachte ich, er sei vielleicht weg. Dann hörten wir ein leises Geräusch an der Hintertür, gefolgt von einem lauten Schlag. Er versuchte, durch die Glasschiebetür einzudringen. Ohne Zeit zu verlieren, packte ich meine Freundin und zog sie nach oben. Meine Hände zitterten, als ich das Haustelefon nahm und wir uns im Schrank ihrer Mutter versteckten. Ich wählte den Notruf 911 und versuchte zu erklären, was passierte. Die Disponentin stellte viele Fragen und ihr ruhiger Ton ließ mich fast in Ohnmacht fallen. Meine Freundin begann zu weinen, mit erstickten Schluchzern in ihren Händen. Ich versuchte, so gefasst wie möglich zu bleiben, in dem Wissen, dass sie nur Sekunden davon entfernt war, völlig die Fassung zu verlieren. Die Disponentin sagte mir, ich solle in der Leitung bleiben und versicherte mir, dass Hilfe unterwegs sei. Inzwischen drehte sich mir der Kopf. Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten, obwohl ich das Gefühl hatte, mich jeden Moment übergeben zu müssen. Nach einer Weile hörten die Schläge auf und ich atmete zitternd auf, wagte zu hoffen, dass alles vorbei war. »Hören Sie ihn noch?«, fragte die Disponentin. Ich flüsterte, dass ich ihn nicht mehr hörte. Und sie sagte mir, ich solle die Türen vorsichtig überprüfen. So leise wie möglich ging ich die Treppe hinunter. Jeder Schritt schien eine Ewigkeit zu dauern. Zuerst schaute ich durch den Vorhang an der Hintertür nichts. Dann kroch ich in das Vorderzimmer und hob langsam den Kopf, um aus dem Fenster zu sehen. Mein Herz blieb fast stehen. Da saß er, auf den Eingangsstufen, und scrollte auf seinem Handy, als hätte er nicht gerade zwei Mädchen zu Tode erschreckt. Ich flüsterte hektisch ins Telefon, dass er immer noch da sei. Man sagte mir, ich solle mich versteckt halten, da die Polizei in der Nähe sei. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, aber schließlich klopfte jemand an die Tür. Dieses Mal war es nicht gewalttätig. Eine Frauenstimme rief, sie sei von der Polizei und es sei sicher herauszukommen. Wir liefen die Treppe hinunter, zitternd und verängstigt, und fanden zwei Beamte auf der Veranda. Der männliche Polizist sprach mit dem Mann, während die Polizistin hereinkam, um nach uns zu sehen. Sie sprach sanft, um uns zu beruhigen, aber nichts konnte die Angst vertreiben, die sich tief in meiner Brust festgesetzt hatte. Der Mann bestand darauf, dass er für die Kabelgesellschaft arbeite und man ihm gesagt habe, er solle den Hintereingang überprüfen, falls niemand antworte. Er hatte sogar eine Mappe dabei, was die Polizei irgendwie überzeugte. Die Polizistin zog uns beiseite und gab zu, dass sie unserer Geschichte glaubte, aber dass sie nicht viel tun könnten. Das Alibi des Mannes war ausreichend. Nachdem sie ihn gehen ließen, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, was hätte passieren können, wenn er hineingekommen wäre. Ich versuchte mir einzureden, dass er nur ein hartnäckiger Kabeltechniker gewesen sei, aber tief im Inneren wusste ich, dass es nicht so war. Sicheres Viertel hin oder her. Leute wie er tauchen nicht ohne Grund auf. Und das ist kein Grund, über den ich nachdenken möchte. Als ich 10 Jahre alt war, passierte mir etwas Schreckliches. Ich lebte in einem kleinen Dorf im Südosten von Ohio. Unser Haus befand sich in einer Reihe von Doppelhäusern, die wie zwei verbundene Häuser übereinander gebaut sind. Wir lebten im unteren Teil eines dieser Häuser. Mein Vater musste für ein paar Wochen weg und in der Nacht, in der es passierte, war meine Mutter bei der Arbeit. Ich habe 3 Geschwister. An diesem Abend passte die Frau, die nebenan wohnte, auf meine beiden jüngeren Geschwister auf. Meine Schwester Anna, die 8 Jahre alt war, und ich waren im Haus der Nachbarin und spielten mit ihrem Sohn. Gegen 21.30 Uhr gingen Anna und ich zurück nach Hause. Wir waren erst etwa 15 Minuten dort, als wir ein Klopfen an der Tür hörten. Wir dachten, es könnte ein anderer Nachbar sein. Ich sagte zu Anna, sie solle zuerst durch das kleine Guckloch in der Tür sehen, um zu schauen, wer es war, bevor wir öffneten. Sie schaute hindurch, drehte sich dann mit einem leicht verwirrten Blick zu mir um und sagte, »Ich kenne diese Person nicht.« Ich schob sie zur Seite und sah selbst durch das Guckloch. Auch ich erkannte den Mann nicht. Er schien etwa 40 Jahre oder älter zu sein und wirkte ungepflegt. Er trug ein rotes Flanellhemd unter einer Jacke, schmutzige Jeans und schlammige Stiefel. Anna und ich wussten nicht, was wir tun sollten. Ich öffnete die Tür vorsichtig. Der Mann nannte uns nicht seinen Namen sagte aber, er sei ein Freund unseres Großvaters und kenne auch unseren Vater. Anna und ich waren skeptisch, redeten jedoch ein wenig mit ihm, in der Hoffnung, dass er wieder gehen würde. Dann fragte er, ob unsere Mutter zu Hause sei. Ohne nachzudenken, sagte ich, dass sie nicht da sei. Er meinte, er habe vorher mit unserer Mutter gesprochen und wolle bei uns bleiben, bis sie zurückkäme. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und sagte nur, sie ist nicht da, also kannst du nicht reinkommen. Daraufhin schlug er vor, drinnen bei uns zu warten, bis sie zurück sei und behauptete, es würde ihr nichts ausmachen. Genau in diesem Moment klingelte mein Telefon, was mich zusammenzucken ließ. Ich sah den Mann an und sagte, vielleicht ist sie das. Ich gehe sehen, ob du reinkommen kannst. Bevor ich die Tür schnell und leise schloss und verriegelte, in der Hoffnung, dass er es nicht bemerkte. Ich hatte nicht die Absicht, ihn hereinzulassen, und der Anruf kam auch nicht von meiner Mutter. Meine Freundin, nennen wir sie Jay, die in der Nähe wohnte, rief kurz darauf an. Jay sagte, ihre Mutter habe den fremden Mann auf ihrer Veranda gesehen, wie er mit Anna und mir sprach, und sogar bemerkt, wie er in unsere Fenster hineinschaute, bevor er zu unserer Tür kam. Jays Mutter hatte bereits die Polizei gerufen, und Jay wollte wissen, ob wir unauffällig zu ihr ins Haus kommen könnten, um in Sicherheit zu sein. Es gab einen Weg. Ich nahm Annas Hand und wir rannten in unser gemeinsames Schlafzimmer im hinteren Teil des Hauses. Ich öffnete das Fenster, half Anna hinaus und kletterte dann selbst hinterher. Ich schloss das Fenster hinter uns und wir schlichen uns hinter den Gebäuden entlang, darauf bedacht, dass der Mann uns nicht sah, bis wir bei Jays Haus ankamen. Im Wohnzimmer von Jay warteten wir angespannt darauf, dass die Polizei und unsere Mutter kamen. Die Polizei war zuerst da, hörte sich unsere Geschichte an und ging dann, um unser Haus zu überprüfen. Doch der Mann war verschwunden. Sie konnten ihn nirgends in der Nähe finden. Die Polizei versprach, die Gegend im Auge zu behalten, aber mehr konnten sie vorerst nicht tun. Als meine Mutter zurückkam, wollte sie sofort wissen, ob es uns gut ging. Sie erzählte von ihrem Tag und erwähnte, dass sie und die Nachbarin von oben früher zusammen Zigaretten holen gegangen waren. Sie hatte meinen kleinen Bruder im Kinderwagen dabei. Als sie den Laden verließ, war ein Mann auf sie zugekommen, der meinte, mein Bruder käme ihm bekannt vor und fragte nach unserem Vater. Meine Familie ist hier ziemlich bekannt und wir sehen uns alle recht ähnlich. Meine Mutter nannte ihm nur den Vornamen meines Vaters, Frank, doch irgendwie wusste der Mann auch unseren Nachnamen, ohne dass sie ihn ihm gesagt hatte. Er behauptete außerdem, unseren Großvater zu kennen. Meine Mutter schenkte dem Ganzen nicht viel Aufmerksamkeit, fühlte sich jedoch unwohl und nahm auf dem Heimweg mehrere Umwege, falls er ihr folgen sollte. In dieser Nacht schliefen wir alle Kinder zusammen mit Mama im Wohnzimmer. Ich habe diesen Mann nie wieder gesehen und inzwischen bin ich 15 Jahre alt. Ein paar Tage später hörte ich, wie meine Mutter mit einer Freundin darüber sprach, dass sie die Sicherheitsaufnahmen unseres Wohnhauses überprüft hatte. Gegen 4 Uhr morgens am Tag nach dem Vorfall war der Mann zurückgekommen und hatte versucht, alle Fenster zu öffnen, die glücklicherweise alle abgeschlossen waren. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was er vorgehabt haben könnte. Was passiert wäre, wenn ich ihn hereingelassen oder er es geschafft hätte, durch die Fenster einzudringen. Es ist ein beunruhigender Gedanke. Ich wohne in einer kleinen Stadt auf dem Land in Oregon. Es ist ein ruhiger Ort, hauptsächlich bekannt für seine Bauernhöfe und freundlichen Nachbarn. Hier passiert nicht viel, besonders nichts Beängstigendes oder Gefährliches. Mein Zuhause ist gemütlich und ich lebe dort mit meiner Mutter und meinem jüngeren Bruder Alex, der 16 Jahre alt ist. Ich bin Mike und war 13, als all diese beängstigenden Dinge vor etwa einem Jahr geschahen. Meine Mutter und Alex mussten mehrere Stunden in eine Stadt fahren, um Verwandte am Flughafen abzuholen. Sie beschlossen, in einem Hotel zu übernachten, weil sie sich nicht wohl dabei fühlten, im Dunkeln zurückzufahren. Obwohl ich erst 13 war, bin ich für mein Alter ziemlich groß und stark. Ich bin 1,80 Meter groß und wiege etwa 77 Kilo, was für Jungen meines Alters in unserer Stadt nicht üblich ist. Jetzt lass mich erzählen, was in jener Nacht passiert ist. Ich war in meinem Zimmer und spielte ein Videospiel namens Brawlhalla, als ich plötzlich Hunger bekam. Ich beschloss, in die Küche hinunterzugehen, um etwas zu essen zu holen. Unser Haus ist so gebaut, dass man beim Treppenabstieg das Wohnzimmer die Küche und die Fenster zum Hinterhof sehen kann. Während ich herunterging, begann ich ein Kratzgeräusch zu hören. Wir haben 4 Katzen, die normalerweise solche Geräusche machen, also schenkte ich dem anfangs keine große Beachtung. Doch als ich an dem Fenster nahe der Haustür vorbeiging, bemerkte ich etwas Merkwürdiges zwischen den Jalousien. Da es ungefähr 10 oder 11 Uhr nachts war, war es schockierend, jemanden draußen am Fenster zu sehen. Ich fühlte mich unwohl dabei, genauer hinzuschauen, also schloss ich schnell die Tür ab und ging zurück in mein Zimmer. Mein Zimmer hat ein großes Fenster und das Dach draußen ist nicht sehr hoch, etwa 4,5 Meter mit einem Generator direkt darunter. Es ist ziemlich einfach, dort hochzuklettern. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Nachdem ich in mein Zimmer zurückgekehrt war und anfing zu essen, während ich fernsah, hörte ich ein Klopfen. Ich stellte den Fernseher leise, um herauszufinden, woher das Geräusch kam. Es schien von meinem Fenster zu kommen. Vorsichtig ging ich hin und sah nach draußen. Zuerst sah ich nichts, aber dann entdeckte ich jemanden, der in der Nähe meines Fensters auf dem Dach lauerte. Ich trat sofort zurück. Die Person trug einen schwarzen Kapuzenpullover, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Schnell griff ich nach meinem Handy und schickte meiner Mutter eine Nachricht, dass jemand auf dem Dach sei und an mein Fenster klopfe. Sie antwortete dringend und sagte mir, ich solle sicherstellen, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind und den Notruf wählen, wenn noch etwas passiere. Die Nacht wurde tiefer und ich versuchte mich zu beruhigen, um zu schlafen, indem ich Musik spielte, um meine Nerven zu beruhigen. Doch gerade als ich einschlafen wollte, hörte ich, wie sich die Haustür öffnete. Ich war verwirrt, weil meine Mutter und Alex noch nicht zurück waren. Ich machte die Musik aus und hörte genau hin. Schritte bewegten sich unten. Verängstigt und unsicher schloss und verriegelte ich schnell meine Zimmertür. Aus irgendeinem Grund dachte ich nicht sofort daran, die Polizei zu rufen. Stattdessen versuchte ich, meine Mutter anzurufen, aber sie ging nicht dran. Ich zögerte, die Polizei zu rufen, weil ich dachte, dass meine Mutter und Alex vielleicht doch unerwartet zurückgekommen waren. Aber dann nahm die Sache eine schreckliche Wendung. Ich hörte eine Männerstimme im Haus. Er sprach Spanisch, eine Sprache, die niemand in meiner Familie versteht. Mein Herz raste, während mich die Angst überwältigte. Ich rannte, um mich in meinem Schrank zu verstecken, fast ohne zu atmen, und versuchte, keinen Ton von mir zu geben. Die Schritte wurden lauter, bewegten sich durch das Haus, gingen die Treppe hinauf, suchten jedes Zimmer ab und schließlich kam er in meines. Während der Fremde sich in meinem Zimmer bewegte, tat ich mein Bestes, still zu bleiben. Doch in einem Moment der Panik ließ ich versehentlich etwas fallen. Das Geräusch war laut in dem stillen Raum und ich wusste, dass er mich gehört hatte. Mein Herz schlug so laut, dass ich kaum noch etwas anderes wahrnehmen konnte. Der Mann kam zum Schrank, lachte auf eine Weise, die mir eine Gänsehaut verursachte. Da wurde mir klar, dass ich eine Wahl treffen musste: kämpfen oder weglaufen. Alles in mir schrie danach, zu handeln. Also, als er die Schranktür öffnete, zögerte ich nicht. Ich stürzte mich auf ihn, nutzte all meine Kraft, um ihn zu Boden zu bringen und festzuhalten. Es war ein heftiger Kampf. Er war viel größer und stärker als ich, aber irgendwie schaffte ich es, ihn zu dominieren. Sobald ich spürte, dass er schwächer wurde, ließ ich ihn los und rannte aus dem Haus direkt zum Nachbarhaus, um Hilfe zu holen. Meine Nachbarn reagierten schnell, ließen mich hinein und riefen die Polizei für mich. Die Beamten kamen schnell und betraten unser Haus. Sie fanden den Mann noch darin und nahmen ihn fest. Ihn gefesselt und lachend mit einem verstörenden Blick weggebracht zu sehen, ekelte mich an. Meine Mutter kam zurück, sobald die Polizei sie kontaktierte. Ich weiß nicht, was mit diesem Mann nach jener Nacht passiert ist, und ehrlich gesagt will ich es nie wissen. Die Angst und die Erinnerung an sein Lachen verfolgen mich immer noch und erinnern mich an die Nacht, in der ich einem Fremden in meinem eigenen Haus gegenüberstand. Ich habe lange darüber nachgedacht, Dieter, die Geschichte zu erzählen, als ich einmal allein zu Hause war und große Angst hatte. Für andere mag es nicht so gruselig klingen, aber für mich war es das erste Mal, dass ich mich wirklich unwohl und unsicher in meinem eigenen Zuhause fühlte. Das passierte vor einigen Sommern, als ich etwas über 20 Jahre alt war. Ich studierte online und arbeitete an einer Aufgabe, als jemand an meiner Wohnungstür klingelte. Ich öffnete und sah einen Mann, der sagte, er sei da, um die Wohnung auf mögliche Schäden zu überprüfen. Ich wohne im obersten Stockwerk meines Gebäudes und der einzige Ausgang ist die Haustür. Ich fühlte mich nicht gefangen, bis etwas Schreckliches passierte. Ich hatte vor einiger Zeit Probleme mit meiner Wohnung wegen eines starken Regens. Der Regen hatte meine Wände beschädigt und sogar eine Deckenlampe zum Ausfall gebracht. Ich erzählte dem Mann davon, aber er sagte, er müsse selbst hereinkommen und sich das ansehen. Also ließ ich ihn rein. Ich sollte erwähnen, dass ich nicht angezogen war, um jemanden zu empfangen. Ich trug einen roten Bademantel und mir war nicht aufgefallen, dass ich ihn verkehrt herum anhatte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte das beeinflusst haben, was dann geschah. Ich brachte ihn in mein Zimmer, um ihm den Schaden zu zeigen und erlaubte ihm sogar, Fotos zu machen. Er hatte einen starken Akzent, sodass es manchmal schwer war, ihn zu verstehen. Während er die Wohnung überprüfte, rief ich meine Mutter an, um ihr von dem unerwarteten Besuch zu erzählen. Ich lag im Bett, als ich mit ihr sprach, und bemerkte aus dem Augenwinkel, dass der Mann mich auf eine seltsame Weise ansah. Ich schenkte dem im Moment nicht viel Beachtung, weil ich mich auf das Gespräch konzentrierte. Nachdem ich aufgelegt hatte, zeigte ich ihm den Rest der Wohnung, damit er weitere Schäden begutachten konnte, was nicht lange dauerte. Als ich ihn zum Gehen begleitete, machte er einen Kommentar zu meinem Körper, fragte mich, wie alt ich sei, und holte dann sein Handy heraus. Er wollte ein Foto mit mir machen, was mich sehr unwohl fühlen ließ. Ich versuchte, mich mit meinen Armen zu bedecken, aber er schob sie weg und zog sogar meinen Bademantel ein Stück herunter, um mehr Fotos zu machen. Ich hatte große Angst, versuchte abnormal zu bleiben und sagte ihm, dass er gehen müsse. Während ich versuchte, ihn rauszubekommen, bat er mich um einen Kuss. Ich sagte nein, doch dann bat er um eine Umarmung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also umarmte ich ihn, und genau in diesem Moment versuchte er, mich zu küssen. Ich konnte mich gerade rechtzeitig wegdrehen, sodass er nur eine Seite meines Mundes berührte. Schnell verabschiedete ich mich und schloss die Tür ab. Danach rief ich eine Freundin an und erzählte ihr alles. Nach dem Gespräch mit ihr fühlte ich eine Welle aus Wut und Angst. Dieser Mann hatte mich fast in meinem eigenen Zuhause angegriffen. Früher war ich schon unangenehmen Berührungen in vollen Zügen oder unpassenden Kommentaren auf der Straße wegen meiner Kleidung ausgesetzt gewesen. Damals konnte ich mich einfach von diesen Leuten entfernen. Aber das hier war anders. Es passierte in meinem Zuhause, wo es nur einen Ausgang gibt. Das machte mir noch mehr Angst. Dann rief ich meine Mutter an, um ihr zu berichten, was passiert war. Sie war sehr wütend. Sie fragte, ob der Hausverwalter anwesend gewesen sei, als das Ganze passierte. Ich sagte nein. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Erlaubnis hatte, ohne den Hausverwalter meine Wohnung zu betreten. Ich fühlte mich sehr schlecht und beendete das Gespräch, weil erneut jemand an der Tür klingelte. Der Mann war zurückgekommen und dieses Mal war der Hausverwalter bei ihm. Bis dahin hatte ich schon einen Kapuzenpullover angezogen und ließ sie einfach herein, ohne Aufhebens zu machen. Der Mann tat so, als kenne er mich nicht, und ich war zu aufgewühlt und geschockt, um etwas zu sagen. Nachdem sie gegangen waren, sprach ich erneut mit meiner Mutter. Sie sagte, wir müssten die Geschichte klar halten, denn wenn sie und mein Vater zurückkämen, würden wir zur Polizei gehen, um den Vorfall zu melden. Und das haben wir getan. Die Polizei bat mich, alles aufzuschreiben und mit dem Hausverwalter zu sprechen. Meine Mutter sprach am nächsten Tag vor der Arbeit mit dem Hausverwalter und erzählte ihm alles. Aber der Hausverwalter tat so, als würde ich alles erfinden und meinte, Frauen behaupteten oft, sie seien angegriffen worden, wenn sie mit einem Mann allein sind und nicht angemessen gekleidet sind. Daher wurde nichts unternommen. Der Mann wurde stillschweigend in ein anderes Gebäude versetzt, um solche Probleme zu vermeiden. Meine Familie lebt noch immer in dieser Wohnung. Es hat lange gedauert, die Angst und die Sorgen, die diese Erfahrung ausgelöst hatte, zu überwinden und mich mit männlichen Freunden und mit mir selbst wieder wohlzufühlen. Heute ignoriere ich den Hausverwalter, wenn er kommt. Er muss meine Eltern jedes Mal benachrichtigen, wenn jemand zur Wohnungsinspektion kommt, weil ich mich weigere, für solche Besuche allein zu Hause zu bleiben. Die einzige Person, die diese Geschichte kennt, ist meine beste Freundin. Ich habe es sonst niemandem erzählt, weil mir schon beim Gedanken daran übel vor Scham wird. Es passierte letzten Dezember, als ich 18 war. Ich bin ein Mädchen und hatte zu der Zeit eine schlimme Grippe, die mich tagelang ans Bett fesselte. Meine Familie hat keine finanziellen Schwierigkeiten, deshalb wohnen wir in einem ziemlich geräumigen Haus. Es gibt ein Badezimmer in meinem Zimmer, was für die Geschichte wichtig ist, Es war Donnerstag und meine Eltern arbeiteten. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon seit Samstag krank, also fühlte ich mich immer noch sehr schlecht. Meine Eltern hatten vergessen zu erwähnen, dass jemand kommen würde, um die Rauchmelder zu überprüfen. In unserem Haus gibt es 6, was viel erscheinen mag, aber für ein Haus unserer Größe vorgeschrieben ist. Außerdem ist es in meinem Land eine Vorschrift, mindestens 3 zu haben. Die Person, die die Melder überprüfen sollte, nennen wir Dan, kennt meine Familie, seit ich ein Kind bin. Wahrscheinlich deshalb dachten meine Eltern nicht, dass es wichtig sei, mich zu informieren. Es war gegen 10.30 Uhr morgens, als das passierte. Ich lag im Bett und fühlte mich elend, also beschloss ich, mich abzulenken, mir eine kleine Auszeit zu nehmen, da niemand zu Hause war. Ich dachte, das würde die Anspannung in meinem Körper wegen der Verstopfung etwas lindern. Es war nicht laut, aber auch nicht vollkommen still. Die Tür zu meinem Zimmer stand einen Spalt offen, aber ich schenkte dem keine große Beachtung, weil ich glaubte, allein zu sein. Ich war zu sehr auf das konzentriert, was ich tat, um etwas anderes zu bemerken. Als ich fertig war und wieder in der Realität ankam, war das Haus still. Dann öffnete ich die Augen und sah etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dan stand direkt in der Tür und schaute mich mit einem schrecklichen Lächeln im Gesicht an. Ich war wie gelähmt, erstarrt. Mein Herz begann heftig zu schlagen, während mein Geist sich mit Fragen füllte. Wie lange war er schon dort? Was hatte er gesehen? Erst als ich seine Hand bemerkte, die auf eine Weise auflag, die mich krank machte, sagte er schließlich etwas. Er murmelte so etwas wie: Ich wollte nur die Alarme überprüfen. Aber sein Ton war leise und verstörend, fast so, als würde es ihm gefallen, mich zu verunsichern. Ohne nachzudenken, schnappte ich mir meine Decke, rannte ins private Badezimmer und schloss die Tür so schnell ich konnte ab. Ich hatte nur die Bettdecke um mich gewickelt und wollte am liebsten aus meiner Haut fahren. Ich ließ mich auf den kalten Badezimmerfliesen nieder, wickelte mich fest in die Decke und begann zu weinen. Es war nicht nur Angst, sondern auch Scham. Obwohl ich wusste, dass nichts davon meine Schuld war, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, etwas schrecklich falsch gemacht zu haben. Das Bild von Dan, der da stand, offensichtlich erregt von dem, was er gesehen hatte, drehte mir den Magen um. Wie lange hatte er mich beobachtet? Der Gedanke daran lässt mich noch immer eine Gänsehaut bekommen. Ich konnte das Badezimmer nicht verlassen. Was, wenn er versuchte, gewaltsam einzudringen? Dass es jemand war, den ich seit meiner Kindheit kannte, jemand, dem ich früher vertraut hatte, machte alles noch schlimmer. Ich fühlte mich verraten und angewidert zugleich. Direkt vor der Tür meines Zimmers war ein Feueralarm, aber ich wusste nicht, ob er die von den unteren Stockwerken schon überprüft hatte. Ich wusste nicht einmal, wie lange so ein Test dauerte. Mein Telefon lag auf dem Bett, außer Reichweite. Immer wieder drehte sich mein Kopf in denselben Gedanken. Ich konnte niemanden um Hilfe anrufen und ich könnte es meinen Eltern niemals erzählen. Es war zu demütigend. Ich blieb stundenlang zusammengerollt auf dem Badezimmerboden sitzen und lauschte auf jedes Geräusch. Mein Geist raste, aber wenigstens hatte ich ein Badezimmer in der Nähe, falls ich die ganze Nacht eingesperrt bleiben müsste. Schließlich entschied ich, dass ich prüfen musste, ob Dan noch da war. Mein Körper zitterte, aber ich konnte mich nicht für immer verstecken. Ich nahm ein paar Rasierer aus dem Bad, öffnete die Tür vorsichtig, hielt den Atem an und riss sie auf, bereit mich zu verteidigen, falls er auf der anderen Seite wartete. Aber der Flur war leer. Das Haus war so still, dass es sich wie eine Falle anfühlte. Vorsichtig bewegte ich mich zurück in mein Zimmer, schlich leise, um keinen Lärm zu machen, und nahm mein Telefon von unter meinem Kissen. Mein Herz schlug schnell, aber ich schaffte es ohne Zwischenfälle zurück ins Badezimmer und schloss mich wieder ein. Als ich auf die Uhr sah, war es schon etwas nach 15 Uhr. Wie konnten so viele Stunden vergangen sein? Ich sah immer wieder auf die Uhr und zählte die Minuten, bis mein Vater gegen 16 Uhr nach Hause kommen würde. Die Schule war auch bald aus, was bedeutete, dass sich das Haus nicht mehr so isoliert anfühlen würde. Zum Glück war mein Telefon voll aufgeladen und das Surfen darauf half, meinen Kopf nicht noch mehr überlaufen zu lassen. Ich blieb eingeschlossen im Bad, ohne mich zu bewegen, bis ich das vertraute Geräusch von Papas Auto am Eingang hörte. Ein Gefühl der Erleichterung überkam mich, als ich seine Schritte auf der Treppe und beim Betreten meines Zimmers hörte. »Hey, warum bist du mit der Decke im Bad?«, fragte er besorgt und verwirrt. Ich hatte mir während der langen Stunden im Bad schon eine Ausrede zurechtgelegt. Fest in die Bettdecke eingewickelt, öffnete ich die Tür einen Spalt und erklärte ihm, dass mir wegen der Grippe kalt sei, ich duschen wolle und die Decke behalten wolle, um nicht auszukühlen, bis ich drin sei. Er schien verwirrt, drängte aber nicht weiter. Mein Herz schlug schnell, als ich bemerkte, dass meine Shorts offen auf dem Boden lagen, aber zum Glück sagte er nichts und schien es nicht zu bemerken. Zufällig erwähnte ich, dass Dan gekommen sei, um den Rauchmelder zu überprüfen, und mein Vater nickte, als sei das nichts Besonderes. »Ah ja, er hat mir heute früher geschrieben, dass alles in Ordnung sei«, antwortete er. Mit fester Stimme und ohne zu zeigen, wie betroffen ich war, sagte ich, dass ich jetzt duschen würde. Mein Vater schlug vor, dass ich herunterkomme, wenn es mir besser gehe, und erinnerte mich daran, Bescheid zu sagen, falls das Fieber wieder steigen sollte. Ich nickte, schloss die Tür und ging endlich unter die Dusche, ließ das warme Wasser über mich laufen und versuchte, die Angst wegzuspülen, die noch in mir steckte. Als meine Mutter später kam, erzählte ich ihr auch nichts. Einige Monate später vertraute ich mich endlich meiner besten Freundin an. Ihre Reaktion war sofort. Sie sagte, Dans Verhalten sei verstörend gewesen und drängte mich, es jemandem zu erzählen. Aber ich konnte nicht. Ich konnte die Demütigung nicht ertragen, also bat ich sie inständig, es niemandem zu sagen. Und sie stimmte zu. Jetzt, wo der Januar naht, fürchte ich die nächste Inspektionsrunde von Dan bei den Alarmen. Diesmal werde ich genau wissen, wann er kommt und alles tun, um nicht zu Hause zu sein. Ich stehe kurz vor dem Abschluss und wenn ich aufs College gehe, hoffe ich, ihn nie wiederzusehen. Allein der Gedanke, mit ihm allein zu sein, jagt mir Schauer über den Rücken. Noch heute kann ich die Scham und die Angst von damals nicht abschütteln. Es ist eine Erinnerung, die ich gerne löschen würde, aber ich weiß, dass sie für immer bei mir bleiben wird. Ich bin sehr dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist, aber die absolute Panik, die ich damals fühlte, hat eine dauerhafte Narbe hinterlassen. Heute überprüfe ich jedes Schloss zweimal, wenn ich allein zu Hause bin, und bin in Situationen wachsam, die mich früher nicht beunruhigt hätten. Ich hasse Dan für das, was er getan hat, und werde ihm niemals vergeben, wie er mich fühlen ließ. Im Sommer 1997, als ich 12 Jahre alt war, durfte ich alleine zu Hause bleiben, während meine Eltern arbeiteten. Es war ein warmer Morgen, gegen 11 Uhr, und ich lag noch im Bett, als mich das Klingeln an der Tür erschreckte. Verschlafen, aber neugierig, ging ich den Flur entlang. Normalerweise öffne ich die Tür einfach auf einen Zug, aber meine Mutter hatte mich oft genug gewarnt, vorher zu fragen, wer da sei. Also hielt ich inne und versuchte, ihren Rat zu erinnern. »Wer ist da?«, fragte ich und hob die Stimme. Die Antwort war ein gedämpftes, unverständliches Geräusch. Misstrauisch nahm ich einen Hocker und schaute durch den Türspion. Unser Wohnhaus war wenig beleuchtet, besonders in der Nähe des Aufzugs rechts von unserer Tür, mit der Treppe ein paar Schritte weiter. Durch das kleine Glas sah ich einen Mann mit einem hellen Hemd dort stehen. Ich wiederholte meine Frage und schließlich sagte er, er suche Frau Carter, den Mädchennamen meiner Mutter. Ich sagte ihm, sie sei nicht zu Hause. Zur Erklärung, beide Eltern waren Ärzte und damals war es in Osteuropa nicht ungewöhnlich, dass Patienten mit Geschenken als Dank vorbeikamen. Oft brachten sie frisches Obst oder Eier statt Geld mit. Der Mann behauptete, er habe etwas für meine Mutter gebracht, doch seine Hände waren leer. Das fand ich merkwürdig. Ich fragte, wo das Geschenk sei und er sagte, er habe es neben der Treppe abgelegt. In diesem Moment überkam mich ein Gefühl der Unruhe. Irgendetwas stimmte nicht. Um ruhig zu bleiben, log ich und sagte, ich hätte keinen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Außerdem dürften mich meine Eltern niemanden hereinlassen, wenn sie nicht da seien. Er wurde zunehmend frustriert, sagte, er könne später nicht wiederkommen und betonte, dass die verderbliche Ware schlecht werde, wenn er sie draußen liegen lasse. Ein Teil von mir wollte ihm glauben, doch eine andere Stimme flüsterte, dass etwas nicht stimmte. Ich lehnte mich an die Tür und schaute noch einmal durch den Spion. Da bemerkte ich, dass er sein Ohr an die Tür legte, um zuzuhören. Mir wurde ganz eng ums Herz. »Ich kann dir nicht helfen. Du solltest zurückkommen, wenn meine Eltern hier sind«, sagte ich diesmal mit festerer Stimme. Er seufzte, murmelte etwas und sagte, Er werde das Paket neben der Treppe ablegen, bevor er ging. Oder zumindest behauptete er das. Ich wartete, bis ich sicher war, dass er weg war. Mein Plan war, das Paket zu holen, wenn ich mich sicher fühlte. Aber gerade als ich dachte, die Gefahr sei vorüber, hörte ich ein leises Geräusch. Wieder auf dem Hocker sah ich durch den Spion und mein Herz sank. Dort, versteckt hinter der Ecke der Treppe, war ein Teil seines Hemdärmels zu sehen. Kaum sichtbar, aber genug, um zu bestätigen, dass er noch da war. Er war nicht gegangen. Er wartete wahrscheinlich darauf, dass ich die Tür öffnete, in der Annahme, es sei sicher. Die Erkenntnis traf mich hart. Was plante er? Wollte er mich packen oder gewaltsam hereinkommen? Die Angst lähmte mich so sehr, dass ich mich eine gefühlte Ewigkeit nicht bewegte. Ich blieb stehen, hielt den Atem an und versuchte, keinen Laut zu machen. Nach ungefähr 10 qualvollen Minuten hörte ich seine Schritte, die sich wirklich entfernten. Er ging die Treppe hinunter und das Gebäude wurde wieder still. Ich traute mich nicht, an die Tür zu öffnen. Stattdessen rief ich im Krankenhaus meiner Mutter an, aber man sagte mir, sie könne das Telefon nicht abnehmen. Also beschloss ich, auf die Rückkehr meiner Eltern am Abend zu warten. Als sie zurückkamen, erzählte ich ihnen alles. Sie waren besorgt, aber erleichtert, dass ich die Tür nicht geöffnet hatte. Mein Vater, immer pragmatisch, gab mir ein anerkennendes Zeichen und sagte, ich hätte die Situation perfekt gemeistert. Der Rest des Tages verlief ruhig, bis zum Abend, als ich mit meiner besten Freundin Lena in den kleinen Hof vor unserem Gebäude ging. Es war ein lebhafter Ort, mit spielenden Kindern und Eltern, die sich unterhielten. Ich fühlte mich sicher und setzte mich mit Lena auf eine Bank, um die warme Abendluft zu genießen. Plötzlich kam ein Mann auf uns zu. Mein Magen drehte sich um, als ich ihn sofort erkannte. Es war derselbe vom Morgen. Er stellte sich lässig neben uns und tat so, als sei alles normal. »Bist du Emily?«, fragte er mit fast zu freundlichem Ton. Mein Herz schlug schneller, aber ich nickte zögernd. »Ich habe etwas für deinen Vater, Mark. Es steht in meinem Auto, das in der Nähe geparkt ist. Kannst du mir helfen, es zu holen?« Ich lehnte mich zu Lena und schöpfte Mut aus der Gruppe um uns herum. Schnell antwortete ich, »Oh, mein Vater ist schon zu Hause. Ich hole ihn, damit er dir hilft.« Der Mann erstarrte kurz, drehte sich dann wortlos um und ging schnell weg, nicht rennend, aber zügig, um nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Lena sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Sie kannte die Geschichte vom Morgen schon. Ich rannte nach oben und erzählte meinem Vater, was passiert war. Ohne zu zögern, schnappte er sich seine Sandalen und lief in Shorts los, entschlossen, den Mann zu finden. Doch als er ankam, war der Typ schon weg. Mein Vater begann im Viertel nachzufragen, vertraute auf die Sicherheit der Nachbarschaft, auf die älteren Damen, die auf Balkonen und Bänken saßen und immer alles beobachteten. Doch keine hatte gesehen, wohin der Mann gegangen war. Niemand hatte etwas gesehen außer Frau Novak, einer älteren Frau, die allein im Erdgeschoss wohnte. Sie erzählte meinem Vater, dass ein Mann sie auf ihrem Balkon angesprochen und ein Gespräch begonnen hatte, dabei beiläufig Fragen zu unserer Familie stellte. Plötzlich sagte er, meine Eltern hätten ihm Fleisch bestellt und bat sie, ihm Geld zu leihen, um die Kosten zu decken, bis sie zahlen könnten. Unglücklicherweise plauderte sie mehr aus, als sie sollte, zum Beispiel meinen Namen. Wir haben den Mann nie wieder gesehen, aber der Vorfall ließ mich unruhig zurück. Was wollte er wirklich? Warum wusste er so viel über uns? Er sagte, er habe etwas für meine Mutter, und dann wechselte er zu meinem Vater. War das alles nur ein Trick, um an mich heranzukommen? Diese Fragen verfolgten mich wochenlang. Der Sommer verging ohne weitere merkwürdige Begegnungen, doch kurz nach Schulbeginn geschah etwas, das mir bis heute eine Gänsehaut bereitet. Eines Nachmittags kam ich von der Schule zurück und sah Freunde am anderen Ende unseres Gebäudes versammelt. Das war nicht mein Eingang, aber ich beschloss, kurz stehen zu bleiben und zu plaudern. Wir scherzten, als ich meine Mutter rufen hörte. Ich drehte mich um und sah, wie sie zur Bushaltestelle ging, um zur Arbeit zu fahren. Sie winkte mir, näher zu kommen. Als ich bei ihr war, sagte sie, ich solle direkt nach Hause gehen. Ich protestierte, aber hörte auf sie. Ich ging zu unserem Eingang und öffnete die Haustür. Im Haus spürte ich jemanden dicht hinter mir gehen. Ich schaute nicht zurück, dachte, es sei ein anderer Nachbar. Ich mochte den Aufzug nicht, also nahm ich die Treppe und ging zügig hinauf. Doch dann hörte ich Schritte, die mit meinem Tempo übereinstimmten, nur ein paar Schritte hinter mir. Mein Herz raste, während ich mit meinen Schlüsseln an der Wohnungstür kämpfte. Bevor ich öffnen konnte, hörte ich die schrille, alarmierte Stimme meiner Mutter vom oberen Treppenabsatz rufen. Überraschend blieb ich stehen und auch die Schritte hörten auf. Dann drehten sie sich um und begannen, die Treppe hinunterzugehen. Meine Mutter stürmte kurz darauf durch die Tür, lief zu mir und umarmte mich fest. Wir schlossen die Tür ab und sie erzählte mir, was sie gesehen hatte. Sie sagte, als sie zur Bushaltestelle ging, habe sie sich umgedreht und einen fremden Mann nahe der Stelle gesehen, an der meine Freunde und ich gestanden hatten. Er hatte keinen Kontakt zu jemandem, sondern schaute nur. Irgendetwas an ihm wirkte seltsam, also rief sie mich und sagte, ich solle nach Hause gehen. Als sie sich wieder abwandte, fühlte sie eine Unruhe und schaute noch einmal zurück. Der Mann war nicht mehr dort, wo er vorher gewesen war, sondern folgte mir nun. Als sie sah, wie er kurz nach mir das Gebäude betrat, zog sich ihr Magen zusammen. Sie rannte zurück zum Eingang, schrie meinen Namen und hörte dann seine Schritte beim Hinuntergehen. Sie sagte, als sie sich begegneten, sagte er nichts, sondern sah sie mit so viel Hass an, dass es sie lähmte. Sie spürte reine Bosheit in diesem Blick, als wäre er wütend, weil sie seinen Plan durchkreuzt hatte. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie etwas Schreckliches verhindert hatte. Sie spürte reine Bosheit in diesem Blick, als wäre er wütend, weil sie seinen Plan durchkreuzt hatte. Ihr Instinkt sagte ihr, dass sie etwas Schreckliches verhindert hatte. Ich bin jetzt 21 Jahre alt, aber das passierte, als ich 18 war und alleine zu Hause blieb. Meine Eltern waren nach Montreal, Kanada, gereist, um alte Freunde zu besuchen, die wir kannten, als wir dort wegen der Arbeit meines Vaters lebten, als ich jünger war. Damals studierte mein älterer Bruder an einer Universität in einem anderen Bundesstaat, also war ich fast eine Woche lang ganz allein. Ich hatte keine Angst. Ich hatte schon als Kind oft alleine die Nächte verbracht. An diesem Freitag sollte mein enger Freund, nennen wir ihn Jake, bei mir bleiben, um mir Gesellschaft zu leisten. Aber spät am Abend kam etwas Dringendes dazwischen und er musste gehen. Er schickte mir gegen 22 Uhr eine Nachricht, als er zu Hause angekommen war, um sich zu entschuldigen. Ich erzählte meiner Mutter, dass Jake gegangen war und ich die Nacht alleine verbringen würde. Sie antwortete, ich solle vor dem Schlafengehen die Alarmanlage im Haus genau überprüfen. Das war kein Problem, ich war es gewohnt, mich um solche Dinge zu kümmern. Nachdem ich abgeschlossen hatte, entschied ich mich, im Schlafzimmer meiner Eltern zu schlafen, statt in meinem eigenen, weil sie einen riesigen Fernseher mit allen Kanälen hatten. Meine Hündin Luna sprang aufs Bett und kuschelte sich neben mich. Ich fühlte mich vollkommen ruhig. Etwa eine Stunde lang schaltete ich durch die Kanäle, um einen Film auszusuchen, als plötzlich die Alarmanlage losging. Der Lärm war so laut und schrill, dass ich für einen Moment wie gelähmt war. Das Alarmpanel neben der Tür blinkte rot und der Ton war unerbittlich. Mein Gehirn raste. Hat jemand eine Tür geöffnet? Alle Eingänge waren verschlossen, da war ich mir sicher. Mein Bruder war hunderte Meilen entfernt und Jake hatte mir gerade eine Nachricht von zu Hause geschickt. Keiner meiner Freunde hatte einen Schlüssel und die Nachbarn kannten wir kaum. Luna lag noch auf dem Bett, die Ohren gespitzt, aber still. Also wusste ich, dass sie nichts ausgelöst hatte. Nachdem ich regungslos wie eine Statue verharrt hatte, was mir eine Ewigkeit vorkam, wahrscheinlich aber nur 15 Sekunden waren, handelte ich. Ich schloss die Zimmertür ab, schnappte mir den Revolver meiner Mutter aus der Nachttischschublade. Mein Herz schlug schnell, als ich daran dachte, was passieren könnte, wenn jemand durch diese Tür hereinkäme. Ich bin nur 1,60 Meter groß und wusste, dass ich kaum eine Chance hätte, falls mir jemand Schaden zufügen wollte. Trotzdem hielt ich die Waffe fest, betete, sie nicht benutzen zu müssen. Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich überprüfte den Revolver noch einmal, stellte sicher, dass er geladen war und nahm die Sicherung ab. Ich richtete ihn auf die Tür, die Hände leicht zitternd. Den Finger hielt ich vom Abzug weg, so wie es sein muss, außer man ist sich absolut sicher, dass man schießen will. Es war surreal, eine Waffe zu halten und die Möglichkeit zu haben, sie gegen jemanden einzusetzen. Mein Herz raste, aber ich sagte mir, ich müsse mich konzentrieren. Wenn jemand eintreten würde, musste ich bereit sein. Auf den Knien auf dem Teppich zählte ich jede Sekunde, während die Alarmanlage ohrenbetäubend schrillte und klares Denken fast unmöglich machte. Wahrscheinlich waren es nur 2 oder 3 Minuten, Doch sie fühlten sich wie Stunden an. Schließlich entschied ich, nicht einfach abzuwarten, ob alles in Ordnung wäre. Ich nahm mein Telefon und rief den Notruf 911 an. Die Mitarbeiterin meldete sich schnell. Ich erzählte ihr alles, dass ich alleine war, die Alarmanlage losging und eventuell jemand eingebrochen war. Man versicherte mir, dass die Polizei unterwegs sei und bat mich, am Apparat zu bleiben, bis sie kämen. Ein paar Minuten später leuchteten Scheinwerfer eines Streifenwagens meine Einfahrt aus. Die Beamten inspizierten das Außengelände gründlich, bevor sie an die Haustür klopften. Ich legte die Waffe zurück in die Schublade, schloss die Tür gut ab und ging runter. Ich schaltete die Alarmanlage aus, atmete tief durch und öffnete die Tür. Sie waren ruhig und professionell, baten mich zu schildern, was passiert war. Ich erklärte alles, während sie nickten und Notizen machten. Nach dem Gespräch schlug einer von ihnen vor, auch das Innere des Hauses zu überprüfen, nur für den Fall. Im Nachhinein kann ich kaum glauben, wie naiv ich war. »Nein, ich denke, jetzt ist alles in Ordnung«, sagte ich und versuchte, sicher zu klingen. Sie bestanden nicht darauf, versicherten aber, dass sie eine Weile in der Gegend bleiben würden. Sie sagten, ich solle jederzeit wieder anrufen, wenn etwas Auffälliges sei. Ich bedankte mich und schloss die Tür hinter ihnen. Als ich zurückkam, lag Luna noch immer zusammengerollt im Schlafzimmer meiner Eltern, wedelte mit dem Schwanz, als hätte sie keine Sorgen. Sie ist eine kleine Cocker-Spaniel-Hündin, definitiv kein Wachhund, aber ihr ruhiges Verhalten half mir, mich etwas zu beruhigen. Ich setzte mich aufs Bett und entschied, meine Eltern anzurufen. Meine Mutter war überraschend gefasst, fragte, ob alles in Ordnung sei und ob die Polizei hilfreich gewesen sei. Sie ist die vernünftigste in der Familie und ich glaube, etwas davon habe ich geerbt. Mein Vater dagegen klang viel aufgeregter. Er fragte immer wieder, ob sie ihre Reise abbrechen und früher zurückkommen sollten. Ich sagte, das sei nicht nötig, dass die Alarmanlage wahrscheinlich jeden abschreckte und die Polizisten in der Nähe waren. Nach einer Weile stimmten sie schließlich zu, mich alleine zu lassen, obwohl die Stimme meines Vaters besorgt blieb. Ich legte auf und versuchte, mich zu beruhigen, doch die Nerven lagen blank. In dieser Nacht würde ich schwer einschlafen. Nachdem ich mit meinen Eltern gesprochen hatte, wurde mir etwas Wichtiges klar. Ich hatte die Alarmanlage nie wieder aktiviert. Mir sank das Herz, als ich zum Panel lief, den Code eingab und auf Aktivieren drückte. Nichts. Das System ließ sich nicht scharf stellen. Verwirrt starrte ich es einen Moment an, bis mir auffiel, die Alarmanlage aktiviert sich nicht, wenn eine Tür nicht komplett geschlossen ist. Mein Herz schlug wieder schnell. Verdammt, murmelte ich. Das bedeutete, dass eine der Türen offen gewesen sein musste, wahrscheinlich dieselbe, die den Alarm ausgelöst hatte. Da wurde mir bewusst, wie dumm ich gewesen war, der Polizei zu sagen, sie sollten das Haus nicht überprüfen. Kopfschüttelnd griff ich erneut nach dem Revolver auf dem Nachttisch meiner Mutter. Ich festerte meinen Griff, bereit für das, was mich erwarten könnte. Vorsichtig ging ich mit der Waffe in beiden Händen durch das Erdgeschoss, wie ich es aus Filmen kannte. Mein Atem klang laut in dem stillen Haus. Als ich den Flur zum Garagentor erreichte, blieb ich abrupt stehen. Die Garagentür stand weit offen. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Jemand war definitiv im Haus gewesen. Unsere Garage hat zwei kleine Fenster auf Bodenniveau, durch die jemand leicht hätte einsteigen können. Meine Hände zitterten, aber ich schaltete das Licht an und überprüfte den Raum mit erhobener Waffe. Die Fenster waren intakt, keine Anzeichen für Einbruch oder zerbrochenes Glas. Trotzdem schloss ich die Tür schnell, verriegelte sie und ging zurück zum Alarmpanel. Dieses Mal ließ sich die Anlage problemlos aktivieren. Ich atmete zitternd aus, doch damit gab ich mich nicht zufrieden. Die nächsten 15 Minuten durchsuchte ich jeden Raum, jeden Schrank und jede Ecke des Hauses, betete mit jedem Schritt, niemanden zu finden, der sich versteckte. Zum Glück wurden meine Gebete erhört. Das Haus war leer und ich war diese Nacht wirklich alleine. Ich verschloss mich im Schlafzimmer meiner Eltern und legte den Revolver unter das Kopfkissen. Die ganze Woche schlief ich so, zuckend bei jedem kleinen Geräusch. Als meine Eltern schließlich zurückkamen, erzählte ich ihnen alles. Mein Vater untersuchte sorgfältig die Garagenfenster, fand jedoch keine Spuren von Manipulation oder Einbruch. Ihre beste Vermutung war, dass die Garagentür nicht richtig geschlossen war und ein Windstoß sie geöffnet hatte, was den Alarm auslöste. Was genau passiert war, wussten wir nie wirklich. Bis heute kann ich der Windtheorie nicht ganz glauben. 6 Jahre später bleibt diese Nacht die erschreckendste Erfahrung meines Lebens. Ich hatte seitdem noch eine ähnliche Angstattacke, als ich an der Universität war, an einem Wochenende allein zu Hause, während meine Eltern Freunde in Kanada besuchten. Dieser Vorfall war nicht so intensiv, aber er brachte alle alten Ängste zurück. Mit 23 Jahren habe ich aus diesen Erfahrungen gelernt, immer eine Alarmanlage zu haben und wenn möglich eine Möglichkeit zur Selbstverteidigung. In jener Nacht ist mir nichts passiert, Gott sei Dank. Aber ich kann nicht anders, als daran zu denken, wie viel schlimmer es hätte sein können, wenn ich weder die Alarmanlage noch den Revolver meiner Mutter gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte sonst noch erzählen würde.